Richard Brocks, Kein Dach über dem Leben. Biografie eines Obdachlosen. Viele Menschen haben sich das Wegschauen angewöhnt. Gerade Großstädter scheinen pikiert, wenn ihnen mal wieder ein Obdachloser über den Weg läuft. Wenn dann auch noch jemand seine Hand vor dem Supermarkt aufhält oder in der U-Bahn eine Obdachlosenzeitung verkauft, fühlen sie sich genervt. Andere haben Angst oder werden sogar aggressiv. Sie rufen, geh arbeiten! Und denken dabei, dass in Deutschland niemand auf der Straße leben muss. Doch ist dem wirklich so? Diese Blinks behandeln eine Lebensgeschichte von der Straße und sie beantworten viele Fragen. Etwa, wie kommt es dazu, dass jemand auf der Straße landet? Warum werden Hilfsangebote nicht angenommen? Was erlebt man als Obdachloser und wie verändert einen diese Erfahrung? Blink Nummer 1. Richard Brocks wuchs in einem Brennpunktviertel auf und wurde von seinen Eltern kaum beachtet. Vor allem in einem Punkt unterscheidet sich Richard Brocks von anderen Obdachlosen. Brocks ist berühmt. Wie kam es dazu, dass ein Obdachloser einen solchen Status erlangen konnte? Richard Brocks gewann durch seinen Blog Ohne Wohnung, was nun? Aufmerksamkeit. Auf diesem Blog gibt er praktische Tipps für Wohnungslose. Die Medien wurden auf ihn aufmerksam und mehrere Fernsehsender berichteten über ihn. Doch warum war er überhaupt auf der Straße gelandet? Brocks Eltern waren mit der Erziehung ihres Sohnes überfordert und darüber hinaus vor allem mit sich selbst beschäftigt. Das wenige Geld, das die beiden als Frührentner bekamen, gaben sie hauptsächlich für Wein und Bier aus. Auf gesunde oder geregelte Mahlzeiten konnte Richard Brocks in diesem Haushalt nicht hoffen. Seine Eltern blieben oft tagelang in ihren Zimmern, wo sie Musik machten oder hörten. Richard Brocks schlief derweil auf einer Couch im Flur und wurde nicht weiter beachtet. Der kleine Richard bemerkte jedoch, dass er seine Eltern aus ihren Zimmern bekam, indem er Lärm machte oder etwas anstellte. Das brachte ihm zwar immer wieder eine Tracht Prügel ein, doch das Kind war so verzweifelt, dass dies immer noch besser war, als komplett ignoriert zu werden. Er hörte nachts oft, wie seine Eltern schreiend aus dem Schlaf erwachten und sich dann gegenseitig trösteten. Was hinter diesen seltsamen bis gruseligen Ereignissen steckte, erfuhr Richard Brocks von ihnen aber nie. Doch nicht genug damit, dass die Eltern den kleinen Richard kaum beachteten. Auch in seiner Nachbarschaft fand er keine Freunde. Brocks verbrachte seine Kindheit in Mannheim-Schönau, ein Stadtteil, den man heute wohl als sozialen Brennpunkt bezeichnen würde. In Schönau galt nämlich das Recht des Stärkeren. Das konnte man schon an der Anzahl der Kampfhunde ablesen, die in diesem Stadtteil herumliefen und die den Kindern in Kombination mit ihren Besitzern das Fürchten lehrten. Auf der Straße zu spielen kam also nicht in Frage. Und so etwas wie Freizeittreffs gab es in seiner Nähe auch nicht. Deshalb blieb Richard meist einfach zu Hause und wurde zu einem richtigen Einzelgänger. Hätte der kleine Richard einen Kindergarten besucht, wären die familiären Probleme vermutlich schon früher aufgefallen. Doch um so etwas wie einen Kindergartenplatz hatten sich Richards Eltern erst gar nicht bemüht. Blink Nummer 2. Brocks ging unregelmäßig zur Schule. Seinen Eltern war es egal und er selbst kam dort nicht zurecht. Als Richard Brocks eingeschult werden sollte, fiel schnell auf, dass seine Deutschkenntnisse nicht für die erste Klasse reichten. Der kleine Richard war von zu Hause nämlich nur das elterliche Gemisch aus Englisch, Jiddisch, Polnisch und Deutsch gewohnt. Brocks Mutter war eine polnische Jüdin und hatte seinen Vater in einer Kaserne kennengelernt, in der hauptsächlich Englisch gesprochen wurde. Auch während seiner Aufenthalte im Heim sprach man wenig mit ihm. Brocks hatte also bisher kaum Gelegenheit gehabt, Deutsch zu lernen und wurde mit einem Jahr Verspätung eingeschult. Ein guter Start sieht anders aus. Seinen Eltern war es vollkommen egal, ob er die Schule besuchte oder nicht. Sie verbrachten ihre Abende weiterhin damit, sich zu betrinken und Musik zu hören. In den ersten beiden Schulwochen bemühten sich die Eltern noch, mit Richard aufzustehen und ihm ein Frühstück zu machen. Doch bald darauf dachten sie, er würde das auch ohne sie schaffen. Dabei waren seine Eltern niemals bösartig oder gemein zu Richard. Sie hatten einfach sehr wenig Kraft, sich um ihn zu kümmern und schienen sich kaum Gedanken um ihn zu machen. In der Schule kam er aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht zurecht, bis er ihr schließlich ganz fern blieb. Während seine Mitschüler im Sandkasten spielten und um 8 ins Bett gingen, interessierte sich Richard vor allem für Musik und ging normalerweise nicht vor Mitternacht ins Bett. Außerdem sprach er, wie gesagt, hauptsächlich Englisch. und abgesehen davon, dass er meist unausgeschlafen war, kam er oft auch hungrig in die Schule, weil mal wieder nichts zu essen da gewesen war. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schultag. Der junge Richard war außerdem verhaltensauffällig. Schließlich hatte er nie gelernt, mit anderen Kindern zu spielen. Dementsprechend schwer fiel es ihm, sich in eine Gruppe einzufügen. Außerdem wurde er schnell wütend, wenn etwas mal nicht so lief, wie er es sich vorgestellt hatte. Dabei folgte er nur seinem altbewährten Konzept. Ärger bringt Aufmerksamkeit. Seine Lehrer reagierten darauf jedoch mit Schlägen. Statt sich also in der Schule die Zeit um die Ohren zu schlagen, nahm Richard seine Tage häufiger selbst in die Hand, schwänzte und trieb sich herum. Blink Nummer 3. Brox verbrachte viel Zeit in Heimen, erlebte dort schwere Gewalt und haute immer wieder ab. Schon bevor Richard eingeschult worden war, hatte das Jugendamt von seiner Situation erfahren. 1969. Richard war damals 5 Jahre alt, standen die Beamten vor der elterlichen Haustür. Richard kam vorübergehend ins Heim. Es sollte nicht sein letzter Heimbesuch bleiben. Gleich bei seinem ersten Heimaufenthalt erwartete Richard eine Überraschung. Er begegnete seinen älteren Halbschwestern, von deren Existenz er bis dahin noch nicht einmal gewusst hatte. Alle drei waren Töchter seiner Mutter und auch sie waren ihr weggenommen worden, da sie sich nicht um sie gekümmert hatte. Allerdings interessierten sich die Schwestern nicht im geringsten für ihren Halbbruder, der vollkommen grün hinter den Ohren im Heim aufgeschlagen war. 3 Monate später durfte Richard zurück nach Hause. Der Beginn einer schier endlosen Odyssee zwischen Heimen, aus denen er ausbüchste, dem elterlichen Zuhause und der Straße. Ein paar Monate verbrachte Richard in dieser Phase auch in einer Pflegefamilie. Er mochte es dort sehr, doch als herauskam, dass er die Schule schwänzte, steckte man ihn wieder ins Heim. Als er gerade die 3. Klasse besuchte, kam Richard ins Heim St. Kilian in Walldürn, eine von Klosterschwestern betriebene Heimanstalt mit eigener Schule. Dieser Aufenthalt sollte sich schnell als einer der schlimmeren entpuppen. Denn gleich nach seiner Ankunft setzte es Schläge der Mutter Oberin und das nur, weil er zu spät zum Essen erschienen war. Alle Heimkinder lebten in dauernder Angst vor Gewalt und Demütigung. Richard klagte den Eltern sein Leid und glücklicherweise glaubten sie ihm. Nach einigen Monaten durfte er wieder nach Hause. In anderen Heimen erlebte Richard auch sexuelle Gewalt. In einem fungierten die Erzieher gar als Zuhälter. Sie zwangen die Jugendlichen dazu, sich zu prostituieren. Je älter Richard wurde, desto schneller verschwand er wieder aus den Heimen. Doch wo sollte er hin? Im Endeffekt trieb es ihn nur immer wieder zurück zu seinen Eltern. Einige Male wurde er auch von der Polizei aufgegriffen. Ein heimatloser Teenager, der überall, wo er hinkommt, nur Gewalt und Zurückweisung erlebt. Die Welt ist kein sicherer Ort. Welchen Ausweg hättest du gewählt? Blink Nummer 4. Mit 13 begann Brox, Drogen zu nehmen. Und als seine Mutter starb, landete er endgültig auf der Straße. Richard Brox jugendlicher Leidensweg ist tragisch genug. Es verwundert überhaupt nicht, dass er nach jedem noch so kleinen Strohhalm griff. Für Brox kam die scheinbare Rettung schließlich in Form eines weißen Pulvers, das ihm endlich ein paar unbeschwerte Stunden schenken konnte. In seinem Viertel war es nur eine Frage der Zeit, bis ihm jemand Drogen anbot. In Richards Fall war es die Droge Kokain. Ein Junge aus der Nachbarschaft, der selbst nur wenig älter war, bot dem 13-jährigen Richard das Pulver an. Um seinen eigenen Konsum zu finanzieren, fixte der Junge noch jüngere Kinder mit Gratisproben des Rauschgifts an. Kokain macht schnell abhängig. Ab der 2. Linie mussten sie bezahlen. Die Geschichte nahm seinen Lauf. Wann immer Richard drauf war, ging es ihm gut. Darauf folgte genauso vorhersehbar der Kater und die Jagd nach dem nächsten Hoch begann von neuem. Um seine Sucht zu finanzieren, begann der pubertierende Brox zu stehlen und später auch selbst zu dealen. Nach dem Tod seiner Mutter landete Richard Brox endgültig auf der Straße. Denn auch wenn die Eltern sich nie um ihn gekümmert hatten, bot ihre Wohnung ihm doch bis zuletzt zumindest immer einen festen Schlafplatz. Brox Mutter starb im Jahr 1985. Da war er 21. Sein Vater war bereits 8 Jahre zuvor gestorben. Bei der Mutter hatte er immer wieder Unterschlupf gefunden, wenn es auf der Straße nicht mehr auszuhalten war. In seinem Alkohol- und Drogenrausch bekam er gar nicht wirklich mit, was passierte, als einige Monate nach ihrem Tod der Gerichtsvollzieher mit einem Entrümpelungskommando vor der Tür stand. Wenige Stunden später stand Richard Brox mit zwei Plastiktüten auf der Straße. Die beiden Plastiktüten klaute man ihm gleich in der ersten Nacht in einer Notunterkunft. Nun war er ganz unten angekommen. Er lebte endgültig auf der Straße, ohne einen Ort zu haben, der ihm Unterschlupf gewähren könnte. Blink Nummer 5. Nach einem Entzug verbrachte Brox viele Jahre als Wohnungsloser überall in Deutschland. Was tut man, wenn man auf der Straße gelandet und dazu drogensüchtig ist? Am einfachsten ist es, bis zum bitteren Tod so weiterzumachen. Und so viel schwerer, sich da wieder rauszukämpfen. Doch Richard Brox überwand seine Kokainabhängigkeit. In einer dunklen Stunde erkannte er, dass er zwar vor etwas davonlief, aber dabei überhaupt nicht vorankam. Nur mit einem klaren Kopf konnte er erkennen, was ihn umtrieb. Er musste clean werden und beschloss, in eine Klinik für Suchttherapie zu gehen. Es erscheint heute wie ein Wunder, doch er schaffte es gleich beim ersten Mal. Es war hart und dauerte lange, doch seitdem ist Richard Brox clean. Nach einem halben Jahr Entzugsklinik kam er in eine betreute Wohngemeinschaft. Und mit 25, 4 Jahre nach dem Tod seiner Mutter, hatte er den Entzug überstanden. Brox beginnt in dieser Zeit auch wieder mit dem Lesen. Besonders beeindruckt war er von dem Buch »Ganz unten«, einer Undercover-Reportage von Günter Wallraff, in der der Journalist in die Rolle eines türkischen Arbeiters schlüpft, um Missstände schlecht bezahlter Arbeit unter diskriminierenden Bedingungen aufzudecken. Doch trotz seines erfolgreichen Entzuges wurde Brox nicht sesshaft. Das Leben auf der Straße mochte zwar hart sein, es war aber auch genauso frei. Und das gefiel Richard Brox. Er wollte mehr von Deutschland und der Welt sehen. Vor allem musste er aber raus aus Mannheim. Zu vertraut war er mit der dortigen Drogenszene. Und ein Rückfall in die Drogensucht hätte das ausbedeutet. Also beschloss Brox, fortan als Nomade durch Deutschland zu reisen. Dabei lernte er viele deutsche Städte und Gegenden sozusagen von unten kennen. Noch viel mehr lernte er jedoch über soziale Normen. Denn belastender als die Tatsache, kein Dach über dem Kopf zu haben, empfand Brox die Behandlung durch andere Menschen. Vor allem auf Sozialämtern und in Notunterkünften behandelte man Obdachlose oft wie Menschen zweiter Klasse. Dies ist auch der Grund, warum viele Obdachlose solche Hilfsangebote nicht annehmen. Man mag dort ein einfaches Essen bekommen und einen Schlafplatz, doch man bezahlt mit seiner Menschenwürde. Und dieser Preis ist schlichtweg zu hoch. Ab und an bekam Brox eine Wohnung vermittelt oder zog für ein paar Tage oder Wochen zu einer Affäre. Mit einer Frau bekam er sogar eine Tochter. Doch blieb er nie lange. Warum? Weil er nicht anders konnte, als vor seinen Problemen wegzulaufen. Brox hatte nie gelernt, stabile Beziehungen aufzubauen. Freiheit und Einsamkeit waren zu seinem Charakter geworden. Blink Nummer 6. Durch einen Zufall begann Brox zu bloggen und wurde bald darauf bekannt. Die Zeit verging. Brox zog weiter durch die Straßen Deutschlands. Die Jahre bis zum Millennium bestritt er mit Gelegenheitsjobs und kleinen Gaunereien. 1999 strandete er mit 35 Jahren in Berlin und hatte dort eine schicksalshafte Begegnung. Ihm war kalt, als er ein Schild mit der Aufschrift sah: Internetcafé, Stunde 50 Pfennig. Vom Internet hatte er schon gehört, doch nur in etwa so wie von einem fernen Land. Eigentlich war ihm auch egal, was dieses Internet war, doch 50 Pfennig für eine Stunde im Warmen schien ein fairer Preis. Also ging er hinein. Eine Entscheidung, die sein Leben verändern sollte. Denn als Brox dem freundlichen Mann am Empfang davon erzählte, noch nie im weltweiten Netz gewesen zu sein, schickte dieser ihn zu ein paar Computercracks vom Chaos Computer Club, die weiter hinten im Café saßen und ihm einen Nachmittag lang den Crashkurs seines Lebens boten. E-Mail, Weblog, Surfen. Solche Wörter hörte Brox an diesem Tag zum ersten Mal. Doch er verstand schnell, welch große Möglichkeiten sie boten, selbst für einen Ahnungs- und Wohnungslosen wie ihn. Brox begann damit, einen Blog über sein Leben zu schreiben. Besonders viel positives Feedback bekam er, wenn er praktische Informationen zu Notunterkünften und anderen Einrichtungen für Wohnungslose veröffentlichte. Schnell entwickelte sich sein Blog zu einer der wichtigsten Informationsquellen für Menschen ohne festen Wohnsitz, einer Art Stiftung Warentest für Obdachlose. Bald war Brocks Blog so bekannt, dass andere ihm zuarbeiteten. Er bekam Informationen über Obdachloseneinrichtungen aus allen Teilen Deutschlands. Doch Brocks wollte die Sache persönlich halten. Darum versuchte er weiterhin, möglichst alle Informationen selbst zu überprüfen. Ende gut, alles gut für Brocks? Nicht ganz. Da Brocks zur gleichen Zeit auch mit kleinen Anleihen in illegale Geschäfte verwickelt war, musste er eine Zeit lang ins Gefängnis. Doch er lernte daraus und ließ sich nicht unterkriegen. Als er wieder rauskam, führte er den Blog weiter. Blink Nummer 7. Während seiner Arbeit mit Günter Wallraff näherte Richard Brocks sich einem bürgerlichen Leben an. Im Jahr 2006 war Brocks Blog so bekannt, dass auch das Fernsehen auf ihn aufmerksam wurde. Auf einen Besuch in der Talkshow Horizonte des Hessischen Rundfunks folgte bald eine Einladung in eine der ganz großen Talkshows. So kam es vor, dass Brocks schließlich bei Anne Will saß und seine einzigartige Geschichte vor einem Millionenpublikum erzählte. Natürlich blieb dieser Auftritt nicht ohne Folgen. Im Jahr 2008 plante die Redaktion von Günter Wallraff eine Dokumentation und ein Buch über das Leben auf der Straße. Wallraffs Team suchte dafür einen Mann aus der Praxis und fand den durch den Fernsehauftritt bekannt gewordenen Richard Brocks. Da er eloquent war und auch sonst zuverlässig, entschieden sie sich für ihn. Für Brocks war die Zusammenarbeit eine Ehre. Seit Jahren bewunderte er die Undercover-Arbeit von Wallraff. Für ihr gemeinsames Projekt verkleidete sich Wallraff selbst als Obdachloser. Brocks fungierte währenddessen als eine Art Reiseführer durch die Notunterkünfte Deutschlands. Die beiden aßen in Suppenküchen und filmten dabei alles mit kleinen versteckten Kameras. Das Projekt sollte Brocks Leben abermals massiv verändern. Denn die Zusammenarbeit mit Wallraff bescherte ihm nicht nur ein richtiges Einkommen, sondern auch eine Wohnung. Doch was vielleicht noch wichtiger war, Brocks gewann durch seine Arbeit Achtung vor sich selbst. Brocks merkte während der Zusammenarbeit, dass seine Arbeit geschätzt wurde. Der Respekt, den Wallraff und dessen gesamtes Team ihm entgegenbrachten, war für ihn nämlich alles andere als alltäglich. Wer auf der Straße lebt, dem schlägt ständig Missachtung entgegen. Das hinterlässt natürlich seelische Spuren. Dank der Wertschätzung konnte Brocks erstmals so etwas wie Selbstwertgefühl aufbauen. Außerdem konnte er in einer Wohnung im Gebäude der Redaktion leben. So nah an einem normalen Leben war er schon lange nicht mehr gewesen. Der Film Unter Null, Obdachlos durch den Winter und das dazugehörige Buch Aus der schönen neuen Welt wurden zum Erfolg. Was machte das mit Brocks? Blink Nummer 8. Nach einer traumatischen Reise beschloss Brocks, seine Vergangenheit aufzuarbeiten, um endlich zur Ruhe zu kommen. Nach der Zusammenarbeit mit Wallraff bekam Brocks das Angebot, eine Wohnung dauerhaft zu beziehen. Doch er schlug es aus. Er dachte, ein Leben in Freiheit, ohne Bindung und Verpflichtungen, das war eben sein Ding. Also packte er seine 7 Sachen und machte sich wieder auf den Weg. Mit einem Kumpel trampte er in das Elsass. Doch die Reise sollte böse enden. Sein Begleiter beschimpfte einige junge Männer in einem Supermarkt mit rassistischen Äußerungen, mit denen Brocks überhaupt nicht einverstanden war. Doch er griff nicht ein, da sein Freund so betrunken war, dass er sich erst einmal hinlegen musste. In der gleichen Nacht wurden die beiden von eben jenen jungen Männern im Schlaf überrascht und krankenhausreif geprügelt. Doch es kam noch bitterer. Da Brocks nicht krankenversichert war, entließ man ihn nach nur einer Nacht. Und das, obwohl mehrere Knochen gebrochen waren und er sich körperlich in einer äußerst schlechten Verfassung befand. Diese Erfahrung veränderte etwas in ihm. Wieder einmal unten angekommen, dachte er an die Zeit mit Wallraff und daran, wie es ist, eine eigene Wohnung zu haben. Plötzlich erschien ihm das sesshafte Leben als die bessere Alternative. Brocks begann in dieser Zeit damit, seine Biografie zu schreiben. Er wollte endlich verstehen, warum er der geworden war, der er heute ist. Beim Schreiben der Biografie arbeitete er mit dem Journalisten Dirk Kestel zusammen, der ihn vor allem bei seiner Recherchearbeit unterstützte. Mit Kestel besuchte Brocks die Heime, in denen er Gewalt und Demütigungen erlebt hatte, die ihn sein ganzes Leben lang prägen sollten. In den Heimen sprachen sie mit den Verantwortlichen, um herauszufinden, was aus den Tätern geworden war. Brocks berichtete außerdem von seinen Erfahrungen. Die Ergebnisse waren unterschiedlich. In einigen Heimen bat man ihn offen um Verzeihung, Andere jedoch leugneten, dass überhaupt etwas passiert sei. Wieder andere boten Brox sogar Schweigegeld an. Die Recherche ergab unter anderem, dass nicht ein einziger der damaligen Gewaltverbrecher verurteilt worden war. Das Wichtigste am Schreiben und der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit war jedoch, dass Richard Brox nun endlich aufhören konnte, vor sich selbst davonzulaufen. Denn das war das ganze Geheimnis hinter seiner Unruhe. Seine eigene, traumatische Vergangenheit machte ihn zu einem Getriebenen. Nun, da er den Dämonen seiner Kindheit und Jugend die Stirn bot, konnte er zur Ruhe kommen. Blink Nummer 9. Richard Brox weiß heute um die traumatische Vergangenheit seiner Eltern und engagiert sich weiter für Obdachlose. Was Richard Brox in seiner Kindheit und Jugend erlebt hat, erklärte vieles. Doch um wirklich zu verstehen, warum sein Leben so verlaufen war, musste er sich auch mit der Geschichte seiner Eltern beschäftigen. Dazu sprach er mit seinen Halbgeschwistern sowie mit Freunden und Bekannten seiner Eltern. Vor allem aber hat Brox Archive durchforstet, um ein für allemal Klarheit darüber zu gewinnen, was seinen Eltern widerfahren war. Brox Vater war gerade 17, als er im Jahr 1943 zur Wehrmacht eingezogen wurde. Er desertierte mehrfach, doch immer wieder griff man ihn auf und steckte ihn ins Gefängnis. Doch je länger der unbarmherzige Krieg dauerte, desto dringender brauchten die Deutschen jeden einzelnen Mann an der Front. Brox Vater musste Zwangsarbeit leisten. An der Front verlangte man unter anderem von ihm, Gefangene zu erschießen. Er weigerte sich, aber das, was er an jener Kriegsfront sah, sollte ihn zu einem gebrochenen Menschen machen. Brox Mutter erging es ebenso schlecht. Es gelang ihr zwar, ihre jüdische Abstammung zu verheimlichen. Dennoch steckte man sie als polnische Gefangene in ein KZ, wo sie den unvorstellbaren Gräueltaten des Holocausts ausgesetzt war. Auch sie sollte sich niemals wirklich von diesen traumatischen Erfahrungen erholen. Nach dem Krieg bezogen beide zwar ein halbwegs ausreichendes Einkommen, doch das half ihnen kaum, mit ihrer Vergangenheit fertig zu werden. Dieses Wissen um seine Eltern half Brox dabei, seine eigene Vergangenheit zu verstehen und zu verarbeiten. Nun musste Brox nicht länger weglaufen. Mit der Hilfe Günter Wallraffs fand Brox erneut eine Wohnung. Außerdem erhält er heute vom Fonds Heimerziehung eine Entschädigung für all das, was man ihm während seiner Aufenthalte in Kinder- und Jugendheimen angetan hat. Er denkt auch darüber nach, einen Schulabschluss zu erwerben und eine Ausbildung zu machen. Am liebsten als Sozialarbeiter, sodass er anderen Obdachlosen helfen kann. Sein größter Traum ist es aber, eine würdige Notunterkunft für Obdachlose zu eröffnen. Mit frischer Bettwäsche, frischen Handtüchern, sauberen Duschen, gutem Essen und vor allem mit Personal, das die Gäste mit Respekt und Einfühlungsvermögen behandelt. Denn das ist es, was Menschen auf der Straße am dringendsten brauchen. Respekt statt Verachtung. Das waren also die Blinks zu Kein Dach über dem Leben von Richard Brox. Man könnte die Blinks wie folgt zusammenfassen. Niemand landet von heute auf morgen auf der Straße. Hinter jedem Straßenleben steckt auch eine tragische Geschichte. So auch bei Richard Brox, der von seinen Eltern vernachlässigt wurde, während diverser Heimaufenthalte Gewalt und Zwangsprostitution erlebte und schließlich drogenabhängig wurde. Brox schaffte es, sich herauszukämpfen. Doch das Leben auf der Straße ist hart und hinterließ auch bei ihm seine Spuren. Gerade deswegen ist es wichtig, dass Obdachlose mit Respekt behandelt werden und möglichst viel Unterstützung erfahren. Wir sind an deiner Meinung interessiert und würden uns freuen, wenn du uns ein Feedback gibst. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel »Kein Dach über dem Leben« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.